Also Ernährungsbildung ist wichtig und das ist mir ja wichtig, das irgendwie zu betonen, für alle. Also unabhängig von sozioökonomischem Status, unabhängig, ob ich mehr Geld habe oder weniger Geld habe.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen beim Foodwatch Podcast. Mein Name ist Sarah und wir sprechen heute über das Thema Ernährungsarmut in Deutschland. Und zwar mit einem Gast, mit Silvia Monetti. Silvia ist die Leiterin des Projekts Gesund und nachhaltig essen mit kleinem Budget bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und sie beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit dem Problem Ernährungsarmut. Hallo Silvia.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Steigen wir doch gleich mal ein. Ernährungsarmut in Deutschland. Ich finde, da stolpert man sofort so ein bisschen drüber, weil man bei Hunger oder bei Ernährung eher so an andere Kontinente vielleicht denkt und nicht an Deutschland, was ja wirklich ein total reiches Land ist. Also gibt es das Problem Hunger wirklich auch in Deutschland?
Grundsätzlich bedeutet Ernährungsarmut, dass Menschen nicht in der Lage sind, sich quantitativ oder qualitativ ausreichend zu ernähren. Und das passiert zum Beispiel Ende des Monats oder auch immer häufiger schon Mitte des Monats, wenn das Geld knapp wird und immer häufiger Nudeln mit Soße auf den Teller kommen, anstatt frisches Gemüse oder immer weniger halt frisches Gemüse. Denn mit Nudeln kann ich mich ja mit relativ wenig Geld satt essen letztendlich. Und wenn es hart auf hart kommt, es geht einfach darum, dass man erstmal einfach satt wird. Wenn, ja, Gemüse ist im Vergleich natürlich teuer, ne? Obwohl es viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe enthält. Ernährungsarmut hat also viele Gesichter. Das heißt, betroffen müssen sich zum einen natürlich auf die billigsten Produkte einschränken, um überhaupt über die Runde zu kommen, auch weil die Lebensmittelpreise so krass gestiegen sind in den letzten Jahren. Ihr habt auch ein paar Podcast-Folgen zum Thema gemacht. Ne? Also Nahrungsmittel kosten heute im Durchschnitt ungefähr 35% mehr als noch vor 5 oder 6 Jahren und die Löhne sind natürlich nicht so stark gestiegen. Das heißt, die Wahl ist natürlich eingeschränkt und man muss auch andere Grundbedürfnisse opfern, einfach, also nur um sich ernähren zu können. Und wenn man mit Menschen spricht, die von Ernährungsarmut betroffen sind oder wenn man auch die Erfahrungen von Betroffenen in den sozialen Medien liest. Es gibt ja zum Beispiel mega häufig Eltern, die davon berichten, wie sie auf alles Mögliche verzichten, damit ihre Kinder genug zu essen bekommen oder damit das Geld für ein Eis auf der Klassenfahrt reicht. Denn hier kommt ein super wichtiger Aspekt hinzu und das ist die Tatsache, dass Ernährungsarmut nicht nur eine materielle Seite hat, sondern auch eine soziale.
Interessant, also du hast gleich ganz viele Aspekte angesprochen. Mhm. Also einerseits, dass es schon Leute gibt, die tatsächlich dann einfach zu wenig zum Essen haben. Aber der größte Anteil der Menschen wird wahrscheinlich auch sein, man kann sich schon irgendwie ernähren, aber vielleicht dann wirklich auch ganz viel mit sehr billigen und auch teilweise ungesunden Produkten, weil das Geld einfach nicht für mehr reicht. Und dann fand ich auch spannend, ja, was du erzählt hast mit den Eltern, die sich für die Kinder einschränken oder eben dieser soziale Aspekt, der ja da auch eine Rolle spielt. Ne? Also man muss vielleicht jetzt nicht wirklich hungern, aber man kann eigentlich so am Sozialleben gar nicht mehr so richtig teilnehmen.
Genau, das ist ein zentraler Aspekt, denn Essen bedeutet ja nicht nur Nahrungsaufnahme letztendlich. In unserer Gesellschaft ist Essen ein zentraler Teilhabemechanismus. Also wir sprechen im Projekt auch wirklich auch mit Menschen, die sagen, ja, ich erzähle niemandem, wenn ich Geburtstag habe, weil ich kein Geld habe, um noch Freunde oder Familie zum Abendessen einzuladen. Oder auch Eltern, die eben zum Beispiel, ne, auch im Winter auf neue Winterschuhe verzichten, die sie auch bräuchten, damit ja, die Kinder, wenn sie Geburtstag haben, ein paar Freunde vielleicht dazu einladen können. Also es geht wirklich um die Basics. Und diese Erfahrungen sind natürlich mit sehr viel Scham verbunden. Und auf lange Sicht ziehen sich dann auch viele betroffene Menschen zurück. Und das bedeutet wiederum weniger soziale Kontakte, mehr Isolation und Ausgrenzung, potenziell eine schlechtere mentale Gesundheit. Also Ernährungsarmut bedeutet nicht unbedingt, dass man hungert, vor allem also in einem Land wie Deutschland nicht. Ist häufig auch nicht sichtbar, eben weil auch mit sehr viel Scham verbunden, aber nicht das weniger gravierend.
Ja, hart. Also eine Folge hast du ja schon genannt, auch soziale Isolation. Aber ich meine, wie ist es auch so mit der Gesundheit dann von den Menschen, die davon betroffen sind?
Ja, wenn man immer häufiger zu energiedichten und nährstoffarmen Lebensmitteln greifen muss, weil eben sie günstig und sättigend vor allem sind, wird die Ernährung dann natürlich einseitiger und das kann zu einem Nährstoffmangel dann führen. Das Risiko für Übergewicht und Adipositas kann aufsteigen und vor allem, es kann auch beides gleichzeitig auftreten. Das heißt, man kann von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein und gleichzeitig trotzdem auch unter einem Nährstoffmangel leiden. Und bei Kindern sind in der Literatur Folgen wie ein schwächeres Immunsystem, weniger Aufmerksamkeit und schlechtere Lernerfolge dann bestimmt. Denn eine Unterversorgung also mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen ist für Kinder besonders problematisch, weil sie auf Entwicklung, Lernen und spätere Lebenschancen auswirken kann. Langfristig erhöht sich dann auch für Erwachsene das Risiko für ernährungsmitbedingte Erkrankungen oder auch später im Erwachsenenalter, wie zum Beispiel Kreislauferkrankungen und Diabetes Typ 2. Und dazu kommen auch psychische Belastungen, ne, wie eben Scham, Sorgen, Stress. Denn die ganze Zeit irgendwie zu denken, ja, wird mein Geld reichen bis Ende des Monats? Wie sollen die heute überhaupt noch genug Essen bekommen? Tafeln, Foodsharing, irgendwelche andere Apps werde ich bei meinen Nachbarn noch fragen müssen. Ich habe just gestern mit einem Mensch gesprochen, der auch berichtet hat, er hat jetzt irgendwann einfach gelernt, irgendwie nicht mehr auf seinen Charme zu hören, wenn er nichts mehr zu Hause hat und diese Person ist Sozialleistungsempfänger, dann klingt er einfach bei seinen Nachbarn so und fragt, ja, ne? Also, aber das muss man erstmal machen. Also ich könnte das niemals tun und ich denke, die meisten von uns würden sich einfach mega schämen und das erstmal gar nicht versuchen. Es kommt dann auch zu einem sinkenden Selbstwertgefühl, soziale Isolation und das ist letztendlich ein Teufelskreis.
Also ein Problem, das aber ganz, ganz viele andere Probleme dann nochmal mit sich zieht. Und gerade für Kinder, wenn die unter Ernährungsarmut leiden, dann kann es eben auch ganz gravierende Folgen fürs spätere Leben haben.
Ja, so ist es, ja.
Wie viele Leute sind denn in Deutschland davon betroffen? Kann man das ungefähr sagen?
Wir sind ein Land, in dem sehr viele Daten zu allen möglichen erhoben werden. Aber zur Ernährungsarmut haben wir nur Schätzungen. Und die ergeben schon ein eindeutiges Bild, wenn man sie zusammennimmt. Laut der FAO, also der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, sind über 4 Millionen Menschen von Ernährungsarmut betroffen in Deutschland. Diese Zahl ist aber wahrscheinlich deutlich höher. Denn wir wissen, dass finanzielle Armut, also Einkommensarmut, ein Hauptrisikofaktor für Ernährungsarmut ist. Armut bedeutet nicht automatisch, dass man auch von Ernährungsarmut betroffen ist, weil viel hängt auch von den sozialen Netzwerken, in denen Menschen eingebunden sind, von der Hilfe, auf die sie vielleicht zurückgreifen können, auch von den eigenen Ernährungskompetenzen. Aber Armut erhöht das Risiko für Ernährungsarmut natürlich erheblich. Und in 2025 waren mehr als 13 Millionen Menschen von finanzieller Armut bedroht oder betroffen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass viele von ihnen, zumindest zeitweise, wie eben Ende des Monats, ab Mitte des Monats, auch von Ernährungsarmut betroffen sind. Und es gibt dann auch zwei weitere Indikatoren, die uns helfen, das Problem zu begreifen. 2025 war ungefähr 11% der Gesamtbevölkerung und über 25% der armutsgefährdeten Personen nicht in der Lage, sich mindestens jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit, also eine Mahlzeit mit Fleisch, Fisch oder einem pflanzlichen Äquivalent zu leisten. Und knapp 8% der Gesamtbevölkerung bzw. knapp 19% der armutsgefährdeten Personen konnten es sich auch nicht leisten, sich mindestens einmal im Monat mit Freundinnen oder Familie auf ein Getränk oder eine Mahlzeit zu treffen.
Und das sind einerseits Leute wahrscheinlich mit geringem Einkommen, aber natürlich auch BürgergeldempfängerInnen, die dazu gehören.
Man darf auch nicht vergessen, es sind nicht nur Menschen in Sozialleistungsbezug. Ne? Also wir haben auch einen Mindestlohn, der nicht armutsfest ist. Das heißt Beschäftigte im Niedriglohnsektor und in prekären Jobs, aber auch ältere Menschen mit einer kleinen Rente, junge Menschen, die zum Beispiel auf BAföG angewiesen sind oder auch super niedrige Ausbildungsvergütungen. Also ich habe auch eine Kochausbildung gemacht nach dem Studium tatsächlich und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, irgendwie über die Runde zu kommen. Hätte ich nicht Freunde gehabt, wo ich am Wochenende essen konnte, das wäre sehr schwierig gewesen. So. Na, ja, und dann natürlich Menschen, die halt auf Sozialleistungen angewiesen sind, Alleinerziehende. Das sind natürlich Bevölkerungsgruppen, die in den letzten Jahren auch von der ganzen Inflation und Lebenshaltungskostenkrise extrem betroffen waren und sind immer noch, weil die Preise so krass gestiegen sind.
Genau, das merken wir ja alle im Supermarkt, wenn wir den Kassenbon uns angucken. Es ist da einfach, die Lebensmittel sind einfach viel, viel teurer geworden. Und natürlich auch gerade auch gesunde Lebensmittel, ne? Obst, Gemüse sind auch ganz schön im Preis angestiegen. Aber was ich jetzt auch spannend fand, was du gesagt hast, also es gibt da so Schätzungen und wir können ungefähr überlegen, wie viele Menschen davon betroffen sein könnten, aber es gibt eigentlich nicht so richtig feste Daten. Das deutet ja irgendwie so ein bisschen darauf hin, dass man das auch gar nicht so ganz genau wissen will, oder?
Das kann man auch so sehen. Ja, also wie gesagt, ein paar Studien laufen gerade, um ja zu schauen, wie kann man auch ja solche Daten für Deutschland erfassen. Es gibt Länder, wo auf jeden Fall solche Daten schon seit Jahren erhoben werden. Aber es spielt natürlich auch die wichtige Rolle, die Tatsache, dass wir keine genauen Daten dazu haben. Weil wo keine Daten, kein Problem. Und wo kein Problem, dann kein Grund zum Handeln.
Werbung gibt's nicht bei uns. Foodwatch arbeitet zu 100% unabhängig. Wir nehmen kein Geld vom Staat, kein Geld von Parteien und natürlich keinen einzigen Cent von der Lebensmittelindustrie. Was uns natürlich trotzdem helfen würde, wenn ihr diesen Podcast teilt mit Freunden, Bekannten und Familie. Danke.
Okay, du leitest ja bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen ein Projekt, das Menschen mit einem kleinen Budget dabei unterstützen soll, trotzdem sich gesund zu ernähren und auch vielleicht nachhaltig einzukaufen. Kannst du mal beschreiben, was du da genau machst?
Ja. Genau, ja, also unser Titel, ne, also gesund und nachhaltig essen mit kleinem Budget, hast du auch am Anfang schon zitiert. Wir werden vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat finanziert. Wir sind ungefähr vor 2 Jahren gestartet und das Projekt läuft noch bis Mitte nächstes Jahres. Und wir sind ein Verbundprojekt, alle Verbraucherzentralen der Bundesländer, in Zusammenarbeit mit der Europa-Universität Flensburg. Und wir fokussieren uns auf Ernährungskompetenzen, also auf das Stärken von Ernährungskompetenzen, bestimmte Zielgruppen, also Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status. Also Ernährungskompetenz bedeutet nicht nur, dass man Wissen über Ernährung besitzt, zum Beispiel eine Ernährung, die gut für mich, für meinen Körper ist oder auch für den Planeten, also eine Ernährung, die mich erlaubt, gesund zu sein, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen in Alltag praktisch anzuwenden. Das heißt, ganz konkret, wenn ich einkaufen gehe. Und wir wissen alle, dass Supermärkte und Discounter echte Lebensdschungel geworden sind. Ich muss an erster Stelle auch in der Lage sein, gesunde Lebensmittel zu erkennen. Ich muss in der Lage sein, diese ganze Labels, Zertifikate, Siegel, diese ewig lange Zutatenlisten zu lesen, zu verstehen, einzuordnen. Das heißt, erstmal die Produkte erkennen. Ich muss dann in der Lage sein, die Produkte zuzubereiten. Also Kochkompetenzen. Kochen ist auch nicht so super banal. Also das muss man auch ein bisschen können. Ich muss auch in der Lage sein, ich muss auch wirklich banal Platz haben, auch genug Lebensmittel dann zu laden. Wenn ich ein Sonderangebot finde, aber dann auch keinen Platz zu Hause habe, das hilft mir natürlich dann auch nicht weiter. Das heißt, Ernährungsarmut und Ernährungskompetenz hängen eng zusammen, aber nicht einfach im Sinne von zu wenig Essen gleich Ernährungsarmut. Also Ernährungsarmut ist vor allem ein strukturelles Problem. Und wer ein niedriges Einkommen und schwierige Lebensbedingungen hat, kann eine gesunde Ernährung trotz vorhandener Kompetenz nicht immer umsetzen. Punkt 1. Aber noch ganz auf jeden Fall wichtig ist die Tatsache, dass also eine geringe Ernährungskompetenz kann aber die Situation erheblich verschärfen, weil Planung, Einkauf, Zubereitung mit wenig finanziellen Mitteln einfach super, also noch schwieriger sind. Und hier setzt dann unser Projekt an.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn man sehr wenig Geld zur Verfügung hat, dann ist es natürlich, da kann man ja auch vielleicht viel Ernährungskompetenz haben, aber es ist trotzdem schwierig, daraus wirklich was Gesundes zu machen. Also was könnt ihr da erreichen oder welche Tipps gebt ihr denn da konkret?
Also in unseren Workshops, wir bieten, also unsere Inhalte sind super vielfältig. Es geht von Mahlzeitplanung, Einkaufsplanung, Lagerhaltung. Wie soll ich diese ganze Zutatenliste verstehen? Die ganze Siegel, Labels und so weiter, Vorratshaltung, zusammenkochen. Wir machen auch Einkaufstrainings. Das heißt, wir gehen mit den Menschen wirklich physisch in den Läden ein und kaufen dann zusammen ein zum Beispiel. Natürlich, wir passen uns dann auch immer an den Gegebenheiten an den Bedarf der Gruppe, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich muss auch sagen, dass wir mit so einer Resonanz tatsächlich nicht gerechnet hatten. Also in vielen Bundesländern können wir uns von Anfragen nicht oder kaum noch rechnen. Und da merken wir wirklich, das Thema ist wirklich bei den Menschen mega akut. Das heißt, Projekte, ja, so wie unsere, sind auf der einen Seite super, super wichtig. Und das berichten uns auch die Menschen, die unsere Workshops und Veranstaltungen besuchen. Und die allermeisten sagen am Ende, sie haben was Neues gelernt, sie haben Na, sie nehmen irgendwas mit, was sie vorher nicht wussten und was sie jetzt auf jeden Fall in ihren Alltag integrieren möchten. Und auf der anderen Seite muss sie aber auch sagen, dass Ernährungsbildung halt trotzdem nicht genug ist.
Ja, guter Punkt, weil man könnte ja auch kritisch anmerken, naja gut, das befördert auch so ein bisschen die Vorurteile, ne, gegenüber Leuten mit wenig Geld. Also hört man ja auch ganz oft, naja, die Leute heutzutage, die wissen halt nicht mehr, wie man auch mit günstigen Lebensmitteln gut kocht, und Ernährungsarmut wäre doch gar kein Problem, wenn die Leute, was weiß ich, saisonal einkaufen und dann einen Kohlkopf, der wenig kostet oder so, und davon die ganze Woche leben oder so. Ich meine, solche Sprüche hört man ja auch, oder dass Bürgergeldempfängerinnen dann lieber Zigaretten rauchen, als sich gesund zu ernähren. Wie begegnet ihr dem denn, diesen Vorurteilen?
Das stimmt, also diese Vorurteile sind immer noch sehr, sehr stark verbreitet. Es stimmt auch, dass Ernährungskompetenzen in der Bevölkerung rückläufig sind und dass, also Ernährungsbildung ist wichtig, und das ist mir ja wichtig, das irgendwie zu betonen, für alle. Also unabhängig von sozioökonomischem Status, unabhängig, ob ich mehr Geld habe oder weniger Geld habe. Zu deinem Satz, ne, dass ja, wenn man den Leuten mehr Geld gibt oder geben würde, würden sie das dann für Alkohol und Zigaretten irgendwie ausgeben. Das stimmt nicht. Also dazu gibt es Studien. Und wenn man die Leute mehr, zum Beispiel wenn man Eltern mehr Geld gibt, das Geld kommt schon bei den Kindern an. Das sind eben Vorurteile.
Interessant. Ja, ich möchte mal zu dem Punkt zurückkommen, warum wir da eigentlich so wenig drüber wissen oder warum so wenig drüber gesprochen wird. Also man hat ja irgendwie schon den Eindruck, die Politik möchte da keine Daten zu sammeln. Die möchte am liebsten das Thema total wegdrücken, obwohl so viele Menschen davon betroffen sind.
Also warum über das Thema so wenig gesprochen wird, auf der einen Seite fragen wir uns das auch, auf der anderen Seite Betroffenen tun das doch immer mehr. Also auch wenn eben diese Situation mit Scham und Angst vor Stigmatisierung verbunden ist. Es gibt einige Armutsaktivisten und Aktivistinnen, die das tun, aber für die allermeisten ist es natürlich super unangenehm. Und trotzdem hat sich in den letzten Jahren schon was verändert. Also als die Inflationswelle losgetreten ist, hat auch die Aufmerksamkeit für das Thema angefangen dann zu steigen und ist immer größer geworden. Es gab Sendungen wie Hard Aber Fair oder auch andere Talkshows, die das Thema aufgegriffen haben. Es gab sogar Werbekampagnen, die den Begriff Ernährungsarmut oder Ernährungsarmut bekämpfen irgendwie verwendet haben. Und es gab auch Infokampagnen dazu, online und analog. Da haben tausende Menschen in den sozialen Medien über ihre Erfahrungen und ihr Leben berichtet. Manche haben sogar auf der Straße demonstriert. Fach- und Sozialverbände machen die Politik seit Jahren auf die Situation aufmerksam. Also es ist nicht so, als würde man Augenden in den Fachkreisen nicht drüber sprechen. Und es wird zum Beispiel auch ein kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen gefordert, um zumindest eine gesunde, warme Mahlzeit für alle Kinder in Deutschland zu gewährleisten. Und selbst das ist nicht möglich. Also es gibt natürlich hier und da Bundesländer oder Regionen, wo das umgesetzt wird, aber es passiert einfach noch zu wenig. Und ich denke, ein Grund dafür ist, dass Essen in einem reichen Land wie Deutschland als grundsätzlich gesichert gilt. Und deshalb wird Ernährungsarmut dann auch unterschätzt. Und Daten werden dann auch nicht systematisch erhoben. Und dazu kommt, wie am Anfang gesagt, dass Ernährungsarmut häufig unsichtbar bleibt und gesundheitliche Prävention und Ernährungspolitik zwischen wirklich sehr, sehr viele Zuständigkeitsbereiche hin und her geschoben werden und verteilt sind. Und es fehlt am Ende am politischen Druck. Ich meine, Armut ist politisch auch nicht unbedingt ein attraktives Thema.
Was wünschst du dir denn von der Bundesregierung, von der Politik? Was müsste denn passieren, um das Problem zu lindern?
Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir aufhören, Ernährungsarmut als eine Frage des individuellen Verhaltens zu sehen und anfangen, sie als strukturelles Problem zu begreifen. Also wenn man Lebensmittelpreise richtig liest, versteht, Preise vergleicht und so weiter und so fort und trotzdem die Preise so hoch sind und trotzdem die Menschen nicht genug Geld zur Verfügung haben, horrende Miete zahlen und so weiter. Sie können die Preise vergleichen, so viel sie wollen, am Ende werden sie trotzdem nicht genug Geld haben. Und deswegen, Ernährungskompetenz ist super wichtig und hilft, aber wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann sie nur begrenzt eine Wirkung haben. Ich wünsche mir also, würde sagen, mehr politischen Willen und auch eine Ernährungsumgebung, die uns leichter machen, uns gesund, selbstbestimmt und lecker zu ernähren. Denn ich meine, warum muss es eben in Supermarkt so schwierig sein, gesunde Produkte zu erkennen? Oder warum müssen die Zutatenliste immer so lange kompliziert sein? Oder warum müssen wir beim Essen in Schulen, Kitas und Krankenhäusern jeden Cent sparen? Also der Staat, und da sind wir alle, kann und muss die Voraussetzungen für ein gesundes Leben für alle schaffen. Und ich würde sagen, das wünsche ich mir.
Ja, vielen Dank, Silvia. Das war ein total wichtiger Aspekt. Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei eurem Projekt, dass ihr da viele Menschen erreichen und zusammenbringen könnt und vor allem von dieser Scham befreien könnt. Weil ich meine, Essen ist ja so ein absolut grundlegendes Menschenrecht, dass man ja schon nur den Kopf schütteln kann, wenn es nicht alle Menschen hier in Deutschland erfüllen können.
Vielen Dank, auch dass wir die Möglichkeit hatten, über dieses Thema zu sprechen, das noch mehr Aufmerksamkeit braucht auf jeden Fall.
Alles Gute, danke dir.
Danke dir auch. Bis dann.
Ciao. Zum Schluss habe ich wie immer noch für euch die gute Nachricht. Und dieses Mal geht es um ewige Gifte, um die sogenannten PFAS. Und die dürfen seit dieser Woche nicht mehr in Lebensmittelverpackungen verwendet werden. Das ist eine super Nachricht, denn die sind wirklich richtig, richtig fies. Die PFAS sind Fluorchemikalien, die sind toxisch und die verbleiben eigentlich für alle Ewigkeit in der Umwelt, weil sie sich chemisch nicht abbauen lassen. Und ja, die EU-Verpackungsverordnung macht dem Ganzen jetzt mal zumindest bei Lebensmittelverpackungen ein Ende. Und das betrifft zum Beispiel Pizzakartons oder Fleischverpackungen, Brötchentüten, also alle Einweg- und Fastfood-Verpackungen, die eben wasserabweisend und fettabweisend sein sollen. Da wurden diese PFAS gerne eingesetzt und das dürfen sie seit Mittwoch nicht mehr. Das ist echt eine gute Nachricht. Jetzt müssen die PFAS auch noch aus Ackergiften raus. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Und ja, wenn ihr Kritik, Lob, Anmerkungen habt, dann schreibt uns auch gerne unter podcast@foodwatch.de. Ciao.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.